Herzlich willkommen. Es ist Sonntag, der 3. September, 12 Uhr, mittags. Ich sitze am offenen Balkon in meiner Wohnung. Es ist schön kühl heute. Ein leichter Wind weht und ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme dann später hören kann, aber jetzt gerade läuten die Glocken. Kirchenglocken durch das Viertel. Und ich habe das Mikrofon mal wieder rausgekramt und angeschlossen und auf Aufnahme gedrückt, um zu schauen, ob was auftaucht. Was sich zu erzählen lohnt. Während wir auf diesem Erdball sitzen und durch diesen endlosen Raum reisen. Obwohl dieser endlose Raum ja auch immer zentriert ist, da wo wir sind. Wo ist das Zentrum des Universums? Hier. Ich höre eine Säge. Eine Kreissäge irgendwo. Wer arbeitet denn an einem Sonntag? Was ist denn mit uns passiert? Wir sind so gottlos geworden. Gottlos im wahrsten Sinne des Wortes. Immer wird gearbeitet. Immer wird Geld verdient. Es gibt zwei Dinge, die wir in unserer modernen Gesellschaft sträflich, möchte ich fast sagen, vernachlässigen. Und aus diesen beiden Dingen, oder aus der Tatsache, dass wir die vernachlässigen, können wir auch wirklich viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, Schmerzen, sowohl auf der individuellen als auch auf der gemeinschaftlichen Ebene, ableiten. Und das ist auf der einen Seite unsere wachsende Unfähigkeit, still zu sein. Zu lauschen. Und das nicht als etwas Untätiges oder gar Faules zu verstehen. Ja, das deutsche Wort lauschen gibt es wunderbar wieder. Das ist ein aktiver Vorgang eines sich Hinwendens, Zuwendung, Liebe. Eine liebevolle Zuwendung zu dem, was jetzt ist. In diesem Moment. Das ist das Leben. Da, ein Apfel. Jetzt fehlt gerade ein Apfel vom Baum. Bäm! Und knallt auf das Dach von unserem Fahrradschuppen. Fahrradgarage. Das ist, was Meditation im Kern eigentlich ist. Das ist dieses sich versenken in. Sich versenken in das Sein. Und das Interessante daran ist, wenn wir das versuchen, konzeptionell oder intellektuell zu verstehen, verlieren wir es schon. Das ist eine Erfahrung und eine Tätigkeit, die müssen wir mit unserem ganzen Körper und unserem ganzen Geist gleichzeitig machen. Gleichzeitig. Still werden, wirklich still werden. Das ist natürlich viele Leute heute genau das Gegenteil von dem, was wir die ganze Zeit eigentlich machen. Von einem Termin zum nächsten, die Wochenenden sind dann voll mit Familienfeiern und dann müssen die Kinder noch dahin und die Kinder müssen dorthin. Und die ganze Zeit hat man so das Gefühl, als ob man so ein endloses Rennen rennt, das gar keine, da gibt es kein Ziel, da gibt es nicht irgendwo ein Ankommen, wo man sich dann ausruhen kann. Und das gilt für jeden von uns, ganz egal, ob wir Kinder haben oder keine Kinder haben, ob wir wenig Arbeit haben oder ob wir zu viel Arbeit haben. Ob wir uns glücklich schätzen, ob wir uns unglücklich schätzen, ob wir uns geliebt fühlen, ob wir uns ungeliebt fühlen. Wenn wir das verlernen, wenn wir das noch mehr ablegen und vergessen. Wenn wir vergessen, dass wir ganz egal, wie wir uns selber bewerten oder wie uns Social Media triggert, dass wir uns bewerten, dass wir uns vergleichen, weil wir zu viel in dem Telefon hängen, weil wir uns zu sehr bemühen, unsere. Vielleicht hat der eine oder andere eine soziale, eine Präsenz in sozialen Medien, unser Profil. Unser Profil zu schärfen, das so toll zu machen wie die ganzen vielen amerikanischen Accounts. Nicht nötig. Nicht für unser wirklich substanzielles Wohlsein. Kapitalismus und Stille gehen eben überhaupt nicht zusammen. Ne? Da darf man dann aufstehen und einen rebellischen Akt unternehmen. Also heutzutage ernsthaft zu meditieren und das wirklich in sein Leben zu integrieren, ist ein revolutionärer Akt. Und ich rede von korrekter Meditation. Nicht das, was ich jetzt vielerorts sehe. Ne? Spirituelle Praxen, Meditation, Yoga. Einfach nur ein weiteres Werkzeug zur Zweckoptimierung, zur Optimierung. Ja. Vielerorts wird meditiert, um überhaupt noch klarzukommen. Und das ist immer noch besser, als weiterhin im Getrieben im Kopf zu leben. Aber das ist nie der ursprüngliche Zweck einer Meditation, wie es der Buddha unterrichtet hat. Und wie es seit Hunderten von Jahren Yogis, Yoginis, buddhistische Meister und Meisterinnen unterrichten. Das kann eine App nicht. Es tut mir leid. Die App kann man, die Meditations-App kann man gerne verwenden, um einen Einstieg zu finden, aber diese Apps sind oft Man muss sich das, deshalb ist Klarheit so wichtig, dass man sieht, was man tut, was man für Werkzeuge verwendet. Wenn ich in einer App bin, deren Ziel ist, mich in der App zu halten, dann hat die App, dann hilft die App mir dann beim Meditieren? Der Buddha brauchte keine App, um zu meditieren. Es ist nur ein weiteres Werkzeug, genau wie ein Buch oder ein PDF. Das ist irgendeine Anleitung, irgendeine Meditation, genauso wie meine Worte. Alles nicht nötig. Es ist alles nicht, wirklich nicht nötig. Das ist eigentlich im Kern das, was der Buddha gesagt hat. Sei dir selbst ein Licht. Und das, was mich traurig macht manchmal und schmerzt, ist zu beobachten, wie unselbstständig wir teilweise geworden sind. Wie wenig, auch, sag ich mal, in den spirituellen Kreisen, Menschen auf ihre eigene spirituelle Autonomie vertrauen. Und mit Autonomie meine ich nicht Isolation. Ich meine damit nicht Vereinzelung. Das ist überhaupt nie möglich. Von einer wachen Perspektive ist das gar nicht möglich, weil wir immer in Verbindung sind mit allem. Da gibt es nichts Isoliertes, außer dieses Sein, dieses große, große Sein, wo meine Gedanken, genauso wie die Wolken, genauso wie der Wind und die Geräusche, die kommen und gehen, in einem Bewusstseinsraum auftauchen und wieder verschwinden. Alles ist miteinander in Verbindung. Jede Handlung, die ich mache, erzeugt etwas anderes, etwas Neues. Jedes Wort, das ich sage, löst irgendwas aus. Das Gesetz des Karmas. Da. Ein Hund bellt. Und in natürlich in einer sich permanent beschleunigenden, komplexeren, immer komplexer werdenden Gesellschaft, wo jede Woche neue Debatten entstehen, die wir dann auf dem Telefon verfolgen, während wir in einer U-Bahn sitzen oder in einer S-Bahn sitzen oder in der Straßenbahn sitzen oder im Auto sitzen oder gar auf dem Fahrrad sitzen und wir haben dann noch im Ohr einen Podcast laufen, wo wir uns die Meinung anderer Leute anhören. Ne? Genauso wie dieser Podcast. Komplett unwichtig für dein wirkliches, echtes, authentisches Sein, das sich in der Stille offenbart. Was ist das? Fragen wir im Zen. Damit meinen wir, was hört das? Was sieht das? Was guckt aus diesen Augen raus? Diese Frage hat unglaubliche Kraft. Ja, viele spirituelle Traditionen haben genau diese Frage gestellt. Was bin ich? Im Zen eine große Schlüsselfrage. Aber auch in der yogischen Tradition, in anderen Traditionen. Was bin ich? Was ist das? Was ist das, dieses Sein? Wie möchte man denn wirklich etwas Substanzielles erkennen, wenn man die Dinge nicht zur Ruhe kommen lassen kann? Und die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, scheint es so, als wäre es unmöglich, überhaupt noch innezuhalten. Ich muss ja was leisten. Es ist fast schon mit Scham verbunden, wirklich zuzugeben, dass man untätig war. Untätig was? Untätig wofür, für wen? Korrekte Untätigkeit ist ein, ich müsste jetzt mal nachschauen, aber wahrscheinlich auch neurologisch ein hochaktiver Vorgang. Unser Gehirn braucht das. Unser Gehirn braucht diesen Raum, dass wir nicht ständig versuchen, irgendwas uns selber zu erklären, was wir sowieso nie verstehen können. Das gibt es ja schon zu verstehen. Wissensakkumulation ist auch schon wieder Kapitalismus, ist Besitz, ja, im Besitz sein von Wissen. Sich aber einzugestehen, dass wir überhaupt nichts wissen, ganz egal, wie viele Bücher wissen wir mit uns rumtragen, wie sehr wir die und die Schrift verstanden haben, das und das physikalische, quantenphysikalische Theorem. Oder wie viel wir verstanden haben auf dem Ayahuasca-Trip oder dem Pilztrip. Was hast du denn wirklich verstanden? Wie willst du denn Unendlichkeit in sowas Begrenztem wie intellektuellem Verstehen einordnen? Kommen wir zurück zu der Stille. Deswegen ist dieses Ankommen im Moment und dieses Stillsein so zentral. Dieses echte, sanfte Loslassen. Ein Sein lassen. Und nochmal, damit meine ich überhaupt nicht, dass wir nicht in Verbindung sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wir öffnen uns. Wir gehen in Verbindung mit unserem ganzen Wesen, gehen wir in Verbindung mit diesem Moment. Wir hören alles, wir sehen, wir hören, wir schmecken, wir riechen. Und wir halten die Gedanken nicht fest, die da auftauchen. Die kommen von irgendwoher. Wo kommen die her? Kannst du den Augenblick, die Millinanosekunde entdecken, wo ein Gedanke plötzlich auftaucht? Kannst du von Sekunde zu Sekunde, von Bruchteil von Sekunde zu Bruchteil von Sekunde beobachten, wie der Gedanke sich entwickelt? Deswegen ist es so wichtig, aufrecht und gerade zu sitzen und still zu werden, in Körper und Geist, komplett still, ruhig. Wir haben sonst keine Chance, die eigene innere Physik zu beobachten. Und das macht uns angreifbar, wenn wir diese Autonomie nicht besitzen, dieses Selbstgewahrsein. Und dann über das Selbstgewahrsein, das sich selbst vergessen, diese komplette Vergessenheit und das tiefe, friedliche Ruhen in diesem Wesen. Wenn wir das nicht kultivieren, werden wir angreifbar. Unsere Aufmerksamkeit wird abgezwackt. Diese Rückkehr zu diesem Moment. Kopfhörer lieber mal ablegen. Sich aktiv wieder für die Zuwendung zum Leben entscheiden. Ganz egal, wie nasty und hässlich und verwirrt alles scheint, wenn man da draußen unterwegs ist. Diese unfassbare Freakshow, die sich jeden Tag bietet, wenn man mit der S-Bahn fährt. Es wird immer verrückter. In den Großstädten. Nicht nur in den Großstädten. Keine Angst davor haben, sich dem stellen oder wie Bernhard Klassmann-Roschi sagte, Zeugnis ablegen. Zeugnis ablegen, das ist die Arbeit, die wir machen. Wir legen Zeugnis ab. So sind die Dinge. Da stehen wir gerade. Aufmerksam gehen, aufmerksam sitzen, aufmerksam liegen. Aufmerksamkeit, 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 Aufmerksamkeit. Das geht ohne Strenge. Das kann man relativ leicht halten. Das braucht natürlich ein bisschen Übung. Und das tägliche Meditieren ist eine Möglichkeit, das zu üben, in die Stille zu gehen, mit dieser Stille vertraut zu werden. Ja, der Körper, es gibt natürlich in uns drin Mechanismen, die haben große Angst vor dieser Stille. Und vielleicht braucht man am Anfang erstmal Zeit. Aber aus meiner Perspektive würde ich sagen, es ist lohnenswert und es ist auch tatsächlich ein Struggle, den man gewinnen kann, wenn man solche Worte verwenden will. Es ist möglich, anzukommen. Dazu ist eigentlich weniger nötig, als man glaubt. Viel weniger ist nötig. Man muss eigentlich gar nichts machen, nur das scheint uns so sehr schwer zu fallen in einer Gesellschaft, die sich nur über Machen und noch mehr und noch schneller und noch weiter definiert. Über äußere Dinge. Name und Form, Titel, Errungenschaften, Zertifikate. Lächerlich. Es ist klar, selbst ich muss bis zum gewissen Grad mitmachen bei diesem Spiel. Ansonsten kann ich mich in dieser Gesellschaft nicht richtig bewegen und behaupten. Es ist schwierig genug. Aber Sinn macht es nicht. Ich muss niemandem etwas beweisen, um Mensch zu sein. Etwas, was sich jemand ausgedacht hat und das auf dem Papier steht und das ich mir an die Wand hefte. Natürlich ist das totaler Schwachsinn. Wenn ich schon schauen will, wo ich stehe als Mensch, dann schau dir die Parameters an. Die 6 Parameters, die 6 Errungenschaften oder die 6 Praktiken im Buddhismus. Geduld, Großzügigkeit, Geduld. Geduld, 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 Geduld. Stille. Und aus dieser Stille, wenn man dann einmal in der angekommen ist, merkt man auch, dass man die nie verliert. Die war schon immer da, bevor ich geboren wurde, und die wird immer da sein, nachdem ich gestorben werde. Die Stille, die gleichzeitig der Raum ist immer da. Es ist unglaublich, wie sehr wir uns in unserem Wesen begrenzen. Begrenzen, richtig begrenzen, richtig. Wir glauben wirklich, wir wohnen hier in diesem Körper und halten uns an diesem Körper fest, so, und an unseren Gedanken, die natürlich auch durch die Wesenheit des Körpers kreiert werden. Und dann denken wir, wir sind diese Gedanken. Naja, so entsteht unser Leiden, weil wir unseren wahren Wesenskern nicht kennen und uns eine mehr oder weniger aktiv oder passiv in der Gesellschaft gebastelt haben, die alles dafür tut, bewusst und unbewusst, vieles davon ist unbewusst, damit wir diesen Wesenskern nie erkennen. Aber jeder kann. Jeder kann. Jeder kann. Das ist die genialste Botschaft, als ich, sage ich mal, die 4 edlen Wahrheiten mit Anfang 20 auf einer Party entdeckt habe. Habe ich Philosophie studiert. Und plötzlich taucht dieses Buch vor mir auf, die 4 edlen Wahrheiten. Da drin heißt es, ja, das Leben hat ein schmerzhaftes Element. Das stresst uns. Das ist ein wesentlicher Kern des Lebens. Das alles ist dem Vergehen preisgegeben. Alles, was entsteht, muss auch wieder vergehen. Das ist das universelle Gesetz. So scheint es. Auf den ersten Blick. Dann sagt der Buddha, dass wir das so wahrnehmen, hat eine Ursache. Und dann sagt er weiter, diese Ursache kann erkannt und dadurch rückgängig gemacht werden. Wow. Wow. Das hat mich komplett aus den Latschen gehauen. Und dann in der vierten edlen Wahrheit wird er halt spezifischer und legt sozusagen seine Empfehlung dar im achtfachen Pfad, wie man das praktiziert, wie man übt. Und das ist nur seine Empfehlung. Er steht da nie da und behauptet, ich weiß alles, sondern so bin ich gegangen. So war das für mich. Und das kann ich mit euch teilen und ihr könnt selber bei euch schauen, ob das bei euch auch funktioniert. Wenn es funktioniert, gut. Wenn es nicht funktioniert, guckt weiter. Was ist eure Wahrheit? Was funktioniert für euch? Da haben wir den, da haben wir das Moment der Autonomie wieder. Du kannst etwas tun. Niemand ist hilflos. Natürlich gibt es Umstände, die so eine Form der Praxis erleichtern und es gibt Umstände, die so eine Praxis erschweren. Völlig klar. Ich sitze nicht hier und versuche einer alleinstehenden Mutter mit zwei Kindern zu erklären, dass sie sich jetzt noch eine Zen-Praxis hinzimmern soll, die sie morgens und abends hinbekommt. Da müssen wir andere Werkzeuge ansetzen. Kreativ sein. Achtsamkeit, Stille lässt sich kultivieren in dem größten Chaos, in dem größten Lärm. Es ist möglich. Das haben zahllose Menschen vor uns realisiert. Auch mitten in dieser total chaotischen kapitalistischen Gesellschaft. Komplett. Es ist möglich. Mit einigen davon habe ich praktiziert viele Jahre. Oder praktiziere nach wie vor. Mit diesen Menschen, Männern und Frauen, Mönchen und Nonnen, Laienmeistern und Laienmeisterinnen. Also Menschen, die arbeiten gehen, Kinder haben und Menschen, die sich für einen monastischen Weg entschieden haben und in der Abgeschiedenheit, in der Community, in der Natur oder vielleicht auch in der Stadt leben. Viele Wege führen nach Rom. Viele Wege führen zum Erwachen. Aber der Punkt ist immer der gleiche. Der Punkt, das Tor, durch das alle gehen, ist substanziell das gleiche Tor. Jetzt habe ich so viel über Stille geredet und wollte eigentlich nur über einen anderen Punkt reden, der damit verbunden ist. Und das ist der Atem. Aber vielleicht machen wir das in dem nächsten Podcast. Dieses Mal ging es um Stille. Ich wünsche euch alles Gute. Und wünsche uns allen, dass wir es schaffen, hin und wieder in diese Stille zu gehen, loszulassen, uns einzulassen und tief zu fühlen und wahrzunehmen, dass diese Stille unser Freund, unsere Freundin ist, dass wir das sind. Da ist nichts, vor dem wir Angst haben müssen. Was ist das? Was ist das?